Ja, guten Morgen. Heute bin ich ja total mobil. Der Lukas hat mich verdrahtet. Also kann ich zwischen euch gehen und den einen und anderen mal auf die Bühne holen. Aber ich habe ein sehr niederschwelliges Angebot für euch heute. Nichts, was ihr fürchten braucht. Bevor ich anfange, wollte ich mich noch sehr herzlich bedanken. Vor ein paar Wochen war ja Missionsgottesdienst Saat der Hoffnung und da ist eine total super Kollekte. Die Renate kam zu mir und meinte, Rekordkollekte, 1800 Euro. Also herzlichen Dank dafür, das hilft uns total und vielen Dank, dass ihr da so großzügig wart. Und auch, ich habe die Kartons gesehen, die jetzt in die Mission gehen. Also das ist echt toll, dass wir da so aktiv sind in dem Bereich. Ja, ich spreche heute nochmal über Heilung. Ist ja quasi der letzte Sonntag, aber ich hoffe, dass uns das ja immer irgendwo begleitet. Immer wenn wir beten, beten wir ja eigentlich um etwas, was uns Gutes widerfahren soll oder jemand anders Gutes widerfahren soll. Also im Grunde ist jedes Gebet ein Gebet um Heilung von uns selber oder von jemand anderen. Wenn wir im Lobpreis sind, dann beten wir Gott an. Das ist natürlich nochmal was anderes. Da geben wir Gott die Ehre, da dienen wir quasi Gott oder zeigen unsere Liebe zu Gott. Und gleichzeitig wünschen wir uns im Lobpreis ja auch eine Begegnung mit ihm. Das wollen wir dann nach der Predigt machen. Die Predigt soll so eine quasi eine kleine Vorbereitung sein auf den Lobpreis, der dann kommt. Ich weiß nicht, ob ihr Dinge erlebt habt. Wir haben ja immer mal wieder Zeugnisse hier dann gehabt jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Und da möchte ich jetzt auch noch ein paar Zeugnisse erzählen, um ein bisschen zu zeigen, wie kann Heilung kommen und wie passiert das eigentlich? Und das ist ja immer am einfachsten, wenn man seine eigenen Zeugnisse erzählt. Also die erzähle ich jetzt nicht, weil ich denke, das ist irgendwie so besonders, sondern weil es halt mich betrifft. Und ich denke, dass andere auch Erfahrungen gemacht haben. Aber heute Morgen bin ich hier reingekommen und habe kaum den Eingang gefunden, weil ich eben nicht so gut sehen kann. Silke hat mich hier rausgelassen, weil wir waren ein bisschen spät dran. Und dann bin ich hier so hergetapst und habe mir gedacht, du willst über Heilung predigen und siehst gerade nochmal die Tür so eben, dass du sie findest. Aber ich denke, das ist ja die Spannung, in der wir auch als Christen leben. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das Natürliche, in dem wir uns bewegen und das Übernatürliche. Wir als Christen leben in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Und von daher passt das schon für mich, dass ich über Heilung predige, auch wenn ich quasi Heilung brauche und nötig habe. Aber so ein bisschen als, es soll um Hoffnung und Glaube gehen in dieser Predigt. Und so als Ermutigung wollte ich euch zwei, drei Erlebnisse erzählen, wo Heilung passiert ist. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, erzählt. Das Erste, was ein ganz großes Ding war für mich und jetzt kann auch keiner mehr kommen zu mir und sagen, Gott heilt heute nicht mehr, weil ich habe es erlebt und das kann man nicht irgendwie wissenschaftlich begründen irgendwie. Das war vor vielen Jahren, als wir noch in Igelswies bei De Ignis gearbeitet haben, in Engelswies und dort hatte ich plötzlich eine sehr starke Trübung noch zusätzlich auf dem rechten Auge, obwohl ich schon künstliche Linsen hatte, konnte da nicht mehr mit lesen. Und dann waren wir mal in der Stiftung Schleife in der Schweiz bei Gary Keller, vielleicht kennen den manche von euch. Und da war so ein Prophet aus Amerika, der hat dann viel allgemein erzählt und plötzlich hat er so gesagt, ich habe den Eindruck, hier ist jemand, der hat Probleme am rechten Auge, das ist so irgendwie ganz verschwommen und Gott möchte dich heilen. Und ich dachte, oh super, geil, Gott hat mich gesehen und jetzt, wo ist denn jetzt die Heilung und so? Und ist aber nichts passiert. Und an dem Abend ist nichts passiert, 3-4 Tage später ist nichts passiert. Und was machen wir natürlichen Menschen? Wir sagen, ach nee, das war Quatsch, ne? Das ist irgendwie nicht, hat er sich wohl verhört oder es war nicht für mich. Also ich habe es dann abgetan, vergessen und nach vielleicht 2 Wochen, in der Zeit hatte ich mich auch immer verstärkt mit Heilung beschäftigt, habe Bücher gelesen von Catherine Kuhlmann, habe in der Bibel gelesen, Stellen über Heilung. Und dann bin ich abends eingeschlafen, habe vorher noch gebetet, Herr, mach doch, brich du doch durch und tu doch ein Wunder und so. Und am nächsten Morgen wache ich auf und merke, es ist irgendwas anders. Und dann konnte ich mit dem Auge plötzlich wieder lesen, konnte klar sehen und plötzlich war das rechte Auge das bessere. Das ist bis heute so. Die Trübung ist weg und die Ärzte können sich's nicht erklären. Was war das jetzt? War es dieses Wort der Erkenntnis, was wir auf dem Seminar war von Johnny Nimmo? Da hatten wir ja auch einen Teil, da ging es um Worte der Erkenntnis. War es jetzt dieses Wort der Erkenntnis, was die Heilung gebracht hat? Ich glaube nicht. Ein Wort der Erkenntnis ist immer nur dafür da, unseren Glauben quasi zu anzufachen. Dass wir einen ganz speziellen Glauben für diese Sache jetzt bekommen. Und aus irgendeinem geheimnisvollen Grund ist immer Glaube dabei. Gott wünscht sich unseren Glauben. Jesus konnte in seinem Heimatort fast nichts tun, weil sie kannten ihn dort von klein auf. Er war der Zimmermannssohn. Da glaubte keiner an Jesus, den Wundertäter, oder an Jesus, den Propheten, oder manche schon, aber halt nicht in der Art, weil sie ihn halt in einer anderen Schublade hatten. Und der Glaube ist irgendwie wichtig. Eine zweite Sache hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ich jogge gerne und ab und zu, weil ich ja nicht so gut sehen kann, aber das darf ich auch nicht so oft wiederholen. Ich kann im Glauben natürlich jetzt schon wieder gut sehen. Schlage ich mir ab und zu mal den Fuß um und kriege dann irgendwie, könnte Verstauchung geben und so. Und seit 1-2 Jahren setze ich mich dann immer direkt auf den Boden und bete und sage hier, Schmerz, geh weg und Fuß, sei wieder heil. Und das klappt. Ich hatte nie wieder, dass ich wirklich, früher hatte ich dann einen angeschwollenen Knöchel, ich humpelte 1-2 Wochen. Ihr kennt das ja vielleicht, das kann eine langwierige Sache sein. Und obwohl es eigentlich genau dasselbe ist, es ist schlimm umgeknickt, es droht eine langwierigere Sache und es geht weg. Und eine dritte Sache, ja, was ist das? Das ist mein kleiner Glaube. Ich habe mal die Erfahrung gemacht und jetzt werde ich mutiger darin. Das ist schon Reflex, wenn ich mich irgendwie umgeschlagen habe, dann bete ich, dann befehle ich dem Schmerz, du musst raus, dann sage ich Sehnen und Knochen und Gelenke, ihr seid wieder heil. Und ich, weil ich Erfahrung gemacht habe, dass das funktioniert, habe ich dann auch jetzt schon mittelgroßen Glauben dafür, nicht mehr einen kleinen Glauben. Und ich erlebe, dass Gott gnädig ist und dass er mir diese Heilung dann schenkt. Eine dritte Sache, unsere Katze ist überfahren worden, hat sich irgendwie noch aufs Grundstück geschleppt, war dann völlig bewegungsunfähig, war gelähmt, lag nur noch rum. Silke ist zum Tierarzt gefahren, der hat gesagt, da ist eigentlich nichts zu machen. Man könnte eine Operation versuchen, die ist aber teuer und hat vielleicht nicht viel Erfolg. Und dann habe ich immer wieder die Hand aufgelegt, habe für Mo gebetet, habe auch gesagt, komm, Füße, bewegt euch wieder, Nerven, stellt euch wieder her und Herr, wirke du jetzt. Und das ging über Wochen, über mehrere Wochen. Und dann haben wir gemerkt, wie es so langsam wieder Leben reinkam, in die, vor allen Dingen in die Hinterbeine. Die waren völlig bewegungslos. Er konnte noch so ein bisschen vorne mit den Vorderfüßen dann krabbeln. Aber auch hinten kam langsam wieder scheinbar Gefühl rein. Und dann so nach 2 Monaten ist er jetzt eigentlich wieder der Alte. Sogar der Schwanz geht wieder nach oben. Der Arzt ist ganz geplättet, dass das passiert ist. Ja, das wollte ich so zum Eingang euch erzählen. Gott tut Wunder, auch heute noch, im Kleinen und im Großen. Und warum er es nicht immer tut oder warum er es bei dem einen tut und dem anderen nicht, wir wissen es irgendwo nicht, aber ein Faktor, denke ich, ist der Glaube. Und darum soll es heute nochmal gehen. Irgendjemand hat geschrieben, Hoffnung ist unser Goal-Setter und Glaube ist unser Goal-Getter. Also die Hoffnung, das ist sowas Allgemeines. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir leben im Grunde jetzt schon in der Herrlichkeit und wir werden eines Tages wirklich in der Herrlichkeit sein mit Jesus. Und das ist eine Hoffnung, die wir als Christen haben und die auch, denke ich, bei uns allen ein festes Fundament ist, dass wir diese Hoffnung haben, dass mit diesem irdischen Leben nicht alles zu Ende ist, sondern dass das Eigentliche noch kommt, das Wirkliche noch kommt. Also auch hier, wir glauben ja daran, als Christen glauben wir daran, es gibt Übernatürliches. Es ist natürlich übernatürlich, dass wir an sowas glauben. Und wer den Geist Gottes nicht hat und wer nicht wiedergeboren ist, der hält das natürlich für Hirngespinst und für Quatsch. Aber wir als Christen haben irgendwo ein inneres Zeugnis, einen inneren festen Glauben, das ist die Wirklichkeit. Auch wenn wir es heute noch nicht sehen, aber diesen Glauben kann man uns im Grunde nicht mehr rauben. Der ist in uns fest verankert. Das ist unser, da hat Gott dieses Ziel in uns hineingelegt und das in uns zu einer Wirklichkeit werden lassen. Und diese Hoffnung ist da. Und der Glaube in Abgrenzung zur Hoffnung ist ein Goal-Getter. Der Glaube ist im Jetzt. Im Englischen hatte ich ja auch schon gesagt, da steht, now faith is the substance of things hoped for. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Glaube ist in der Gegenwart. Glaube ist kein Glaube, wenn wir sagen, irgendwann wird der Herr auch mich berühren. Das ist im Grunde kein Glaube, das ist eine vage Hoffnung, die ja auch tröstlich ist, aber es ist kein biblischer Glaube. Glaube ist etwas, was jetzt da ist. Und Glaube kann man im Grunde auch nicht produzieren, sondern Glaube ist auch eine Gabe Gottes. Und jeder hat das Maß des Glaubens von Gott zugeteilt bekommen. Und trotzdem kann Glaube ja, wanken, schwach sein, schwach werden. Wenn wir an Petrus denken, Jesus hat ihn gerufen auf das Rhema-Wort Jesu, komm, explodiert sein Glaube und dann schwimmt er nicht zu Jesus, dann geht er zu Jesus übers Wasser. Der Glaube trägt ihn und der Blick auf Jesus trägt ihn. Und dann sieht er plötzlich die Wellen und den Sturm und dann fängt er an zu sinken, weil er die Augen von Jesus wegnimmt, weil sein Glaube sinkt und er sinkt ein. Und von daher ist der Glaube natürlich eine ganz sensible Sache. Und es gibt auch spezielle Momente, wo wir von Gott einen übernatürlichen Glauben bekommen, dass wir plötzlich glauben, ich brauche dem jetzt nur die Hand aufzulegen und er wird geheilt. Und das passiert dann auch. Also so kann Gott auch Heilung schenken. Nur wir müssen sensibel für diese Momente sein. Wir müssen wissen, dass Gott auch so wirkt. Und dann kann Gott durch unseren übernatürlichen Glauben an jemand anderen wirken. Also Glaube ist ein Goal-Getter, Glaube empfängt, Glaube holt sich das, was Gott an Verheißung uns geschenkt hat, und Hoffnung ist die allgemeine, die freudige Erwartung, dass etwas Gutes in der Zukunft geschieht. Aber keine spezielle Erwartung, sondern die christliche Hoffnung, die wir ja kennen. Also es gibt aber auch falsche Hoffnung und falschen Glauben. Ich bin jahrelang so rumgerannt und habe gedacht, meine Hoffnung war, irgendwann kann Gott mich heilen. Ich weiß zwar nicht wie und so, aber irgendwann, aber vorher muss ich noch dies und dies tun und vorher muss das und das noch passieren und dann kann Gott mich vielleicht heilen. Und das ist eine falsche Hoffnung, weil Gott ist nicht angewiesen auf unser Wirken. Wir müssen nicht erst in eine bestimmte Art uns verändert haben und irgendwas ihm bringen, besonders heilig sein, besonders sündlos sein, besonders viel geben oder was auch immer. Das erwartet Gott von uns nicht, sondern Gott möchte uns in seiner Gnade berühren und Gutes tun und segnen und heilen und nicht, weil wir vorher irgendwas Tolles gemacht haben. Und die richtige Hoffnung ist halt, Herr, ich weiß, dass du gut bist und dass du mich liebst und dass du mir Gutes tun möchtest. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass du an mir wirken wirst. Und der Glaube kann auch das Konkrete kann auch eben dann in die falsche Richtung gehen. Ich glaube zwar an Gott irgendwie, aber ich bin unwürdig oder ich bin noch nicht so weit. Und wenn ich einmal es geschafft habe, eine Woche lang nur nach seinem Willen zu leben, dann wird er mich berühren. Oder andere glauben daran, wenn ich einen bestimmten, besonders gesalbten Menschen treffe oder in einem besonders heiligen Ort mich aufhalte oder wenn ein Gottesdienst irgendwie auf eine bestimmte Weise dann passiert, dann wird Gott mich heilen. Ich denke, das ist alles Glaube, zu dem wir uns nicht aufschwingen müssen, sondern unser Glaube kann ganz einfach und ganz kindlich sein. Gott ist gut und Gott möchte mir Gutes tun. Und natürlich die Punkte, die ich vor ein paar Wochen gesagt habe, vielleicht erinnert sich noch jemand, es ist gut zu verstehen, was die Bibel über Heilung sagt. Wir sollten seine Verheißung und sein Wesen und seine Verheißung an uns, die sollten wir irgendwo parat haben und verstehen, damit unser Glaube wachsen kann, damit wir überhaupt wissen, wie Gott ist und was er möchte. Wir sollten schon Glaube haben. Also wir sollten ihm glauben. Welcher Vater wäre nicht traurig, wenn sein Sohn ihm im Grunde nicht traut, dass er wirklich was Gutes ihm tun möchte. Wir sollten schon versuchen, dass wir versöhnt leben, dass wir unsere Mitmenschen und unsere, dass wir keine bitteren Wurzeln in uns haben, dass wir nichts gegen andere haben. Das ist wichtig. Das ist, und wir sollten auch wissen, Vertrauen haben, dass Gott uns jetzt Gutes tun möchte. Und das Letzte, was war das? Ja, das ist mit diesen Predigten. Man bereitet sie sogar selber vor und ein paar Wochen später sind sie dann weg. Die Verzweiflung und also das Drängen, die Verzweiflung, bin ich verzweifelt genug, um vielleicht auch mich lächerlich zu machen. Und dann bin ich bereit für Gott, bin ich bereit oder bin ich total gleichgültig, ich sitze hier wie jeden Sonntag im Gottesdienst und sage, ach, im Lobpreis wird eh wieder nichts passieren. Und naja, vielleicht gefällt mir das eine Lied, aber das andere, was sie da immer singen, das ist ja völliger Quatsch. Also habe ich einen Hunger, wo auch die Marika den Psalm ausgesucht hat, habe ich einen Hunger nach Gott, sehne ich mich nach einer Begegnung mit Gott oder bin ich eigentlich so ja, gleichgültig Gott gegenüber? Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn nicht viel passiert. Gut, ich möchte noch als Vorbereitung, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, den Glauben, wir haben ja eine Tochtergemeinde, die heißt Thomasgemeinde und wir sind die Andreasgemeinde. Und ich finde das ja voll in Ordnung, dass sich eine Gemeinde Thomasgemeinde nennt. Aber eigentlich ist es ja der ungläubige Thomas, ne? Und der erstmal von Jesus verlangt, zeig mir erst deine Wundmale hier, sonst glaube ich das nicht. Also der Thomas, der lebt eigentlich in seinem natürlichen Glauben, oder der hat diesen natürlichen Glauben. Ich glaube nur, was ich sehe. Und Catherine Kuhlmann hat mal gesagt, Glaube fängt da an, wenn wir aufhören zu glauben, was wir sehen und anfangen zu sehen, was wir glauben. Ich sage das nochmal, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Glaube fängt da an, wo wir aufhören, das zu glauben, was wir sehen und anfangen, das zu sehen, was wir glauben. Also wir starren immer auf unsere Symptome oder auf unsere Gebetsanliegen, auf unsere Baustellen, auf unsere Probleme, die wir haben und sagen dann vielleicht, wo ist Gott? Ich habe dieses Problem immer noch. Und wir sind also sehr fixiert auf das, was vor Augen ist. Und das ist ja auch natürlich so. Das soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Aber wir sollen auf Jesus schauen, wir sollen in die unsichtbare Welt schauen, wir sollen auf das Übernatürliche schauen und dass diese Welt einfach mal hinter uns lassen. Das sollten wir im Lobpreis tun, dann ist es wirklich Lobpreis, wenn wir auf Gott schauen und nicht mehr auf unsere Gebetsanliegen, nicht auf unsere Zipperlein. Und das sollten wir aber auch vielleicht im Alltag tun. Wo begegne ich Gott jetzt gerade in diesem Moment? Wo kann ich ihn mit meinen inneren, mit meinen Herzensohren hören? Wo kann ich ihn mit meinen geistlichen Augen jetzt im Moment sehen? Und wir schauen leider oft immer nur auf das, was vor Augen ist. Aber wenn man da erstmal anfängt und nicht stehen bleibt und ich denke und hoffe, dass die Thomasgemeinde das auch so gemeint hat. Die Thomasse dieser Welt sind willkommen bei uns natürlich und wir laden sie ein und wir möchten, dass sie von diesem Status wegkommen, nur das Natürliche zu sehen, ich glaube nur das, was ich sehe, sondern dass sie dann auch den weiteren Blick bekommen und Jesus sehen, dort, wo die Welt ihn nicht sieht. Und wir sind die Andreasgemeinde. Und wisst ihr, was Andreas gemacht hat? Der kommt ja nur ein paar Mal in der Bibel vor. Aber bei der Speisung der 5.000 oder 4.000, da ist Philippus da, der wird erwähnt, und Thomas. Und Philippus beruft erstmal einen Arbeitskreis ein, weil Jesus gesagt hat, speist mal die Leute da. Und Philippus, hey, das funktioniert nicht, wir haben hier 4.000, 5.000 Menschen und wir haben nur ein paar Sachen, wie soll das, hat jemand eine Idee, wie soll das denn funktionieren und so. Und Judas kramt vielleicht in dem Beutel mit dem Geld und sagt, nee, da ist nichts zu machen und so. Und was macht Andreas? Andreas sagt, da ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Jesus, das hätten wir. Und das meint er bestimmt nicht ironisch. Also was hat Andreas gemacht? Andreas hat gehört, was Jesus gesagt hat und hat es ernst genommen, weil Jesus hat ja nicht gesagt, geht mal ins Dorf und kauft was ein oder guckt mal, seht zu, dass ihr irgendwo was findet, sondern er sagte einfach nur, speist die Leute, gebt ihnen zu essen. Also muss er ja auch irgendwie eine Idee gehabt haben, Jesus, wie das funktionieren kann. Auch wenn es unmöglich erscheint. Genauso sagt Jesus uns, heilt die Kranken. Und wir sagen, das ist doch unmöglich. Oder wir müssen erstmal viele Seminare besuchen, um da ein bisschen sicher zu werden. Oder wir müssen erstmal 1.000 Erfahrungen machen, damit aus unserem mikroskopisch kleinen Glauben ein etwas größerer Glaube wird, dass wir mutig genug sind, dann auch mal für einen Kranken zu beten. Nee, Jesus sagt einfach nur, gebt ihnen zu essen und Andreas nimmt ihn beim Wort und findet was im Grunde lächerlich ist, 5 Brote, 2 Fische für 5.000 Leute und sagt, hier, das haben wir. Diesen kleinen Glauben, den habe ich. Das Wenige, was ich habe, das bringe ich dir. Und ich glaube daran, dass du da was mitmachen kannst. Ich nehme dich beim Wort, Jesus. Das ist Andreas und das ist etwas, womit Jesus arbeiten kann. Und ich denke, Gott wünscht sich auch von uns, dass wir so wie Andreas sind. Dass wir nicht auf die Masse starren, dass wir nicht auf das Leid der Welt starren und sagen, unmöglich. Dass wir nicht aufs eigene Leid starren und sagen, da kann sich nichts ändern. Sondern dass die Verheißung, die wir in der Bibel gefunden haben, dass wir die nehmen und zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich komme damit jetzt zu dir und danke, dass du was damit tun möchtest. Danke, dass du mich berühren und verändern möchtest. Auch wenn es menschlich unmöglich ist, aus der Thomas-Perspektive unmöglich ist. Und wir sollten immer dran denken, als Mahnung, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir Christen sind ja auch die Gläubigen. Also ist Glaube für uns was ganz Übernatürliches, Natürliches, was ganz Natürliches. Okay, zum Schluss noch zwei Dinge. Ich frage mich natürlich immer als Heilungssuchender, der ich bin, und auch ich wünsche mir, dass Menschen durch uns geheilt werden möchten. Ich glaube, dass die Welt draußen nur noch erreicht werden kann, nicht durch Worte, sondern dass sie sehen, Gott ist lebendig und Gott tut Gutes. Auch wenn in der Bibel steht, manche werden Menschen auferstehen sehen und trotzdem nicht glauben. Aber das soll nicht heißen, dass wir das nicht nehmen sollten, damit die Menschen Jesus erleben und Gott erfahren können. Ja, wie kann unser Glaube wachsen, der uns quasi verschrieben ist? wir sollten glauben. Und da will ich nur zwei Sachen sagen. Glaube kommt durchs Hören, sagt die Bibel. Also Römer 10, Vers 17, da sagt Paulus, Römer 10, 17. Glaube kommt durch das Hören und das Hören kommt durch die Predigt. Also durch die Predigt, durch das Wort Gottes empfangen wir etwas in unsere Ohren und dann macht es etwas mit uns und Glaube entsteht. Vielleicht durch Zeugnisse, vielleicht habt ihr noch nie gehört, dass eine gelähmte Katze wieder laufen kann und den Schwanz heben kann und dann sagt ihr, oh geil, das passiert heute noch. Oder einfach die Verheißung, die in der Bibel steht, erweckt Glauben in uns. Gott, Jehova Rapha, Gott ist unser Arzt, ist einer seiner Namen, seiner biblischen Namen und viele, viele andere Dinge. Gott möchte unser himmlischer Arzt sein. Und oder wie der Andreas, der hat Jesus sagen hören, ihr gebt ihnen zu essen. Und er hat dieses Wort genommen und hat es für wahr genommen. Wir unterscheiden oft zwischen einem Rhema-Wort und einem Logos-Wort. Logos ist das nackte Wort, was in der Bibel steht. Und manchmal ist es, wie Paulus sagt, einfach nur ein toter Buchstabe. Es langweilt uns manchmal. Wir haben es doch schon tausendmal gehört. Es ist doch nichts Neues mehr. Es erreicht uns irgendwie nicht. Es erreicht unser Herz nicht. Aber ein Rhema-Wort ist, da springt plötzlich was aus der Bibel uns quasi an und wir merken, das ist jetzt für mich. Und da wirkt Gott jetzt in mir und da wird Glaube wach in mir. Also Glaube kommt aus dem Hören meist solcher Rhema-Worte, solcher lebendigen Ansagen Gottes an uns. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir die Bibel lesen und dass wir sie auch mit unserem kleinen Glauben lesen, dass wir erwarten, Gott möchte jetzt in diesem Moment zu uns sprechen, durch diese Bibelstelle, die ich jetzt sage, oder durch diesen Prediger, dessen Predigt ich jetzt gerade höre. Wenn ich keine Erwartung habe, wenn ich keine Hoffnung habe, wenn ich keinen Glauben habe, dann ist es auch schwierig, dass Gott uns erreichen kann. Also unser Glaube wächst durch das Hören und unser Glaube wächst durch das Tun. Also wir müssen es anwenden. Das ist vielleicht der schwierigste Teil, weil da gehört Mut zu. Es ist genauso wie Menschen, viele ins Fitnessstudio gehen, um ihre Muskeln zu stellen und ihren Körper in Form zu bringen. So brauchen wir auch Übung, damit aus unserem kleinen Glauben, aus unserem ganz wackeligen Glauben, der sagt, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, dass da mit der Zeit ein Fundament wird und dass wir Glauben entwickeln. Unsere Gebete haben eine Auswirkung. Gott möchte auf eine geheimnisvolle Weise durch uns zu dem anderen gehen. Wir sind wichtig für Gott und er möchte, dass wir jetzt dieses Wort sprechen zu dem anderen. Also die beiden Punkte vielleicht, dass ihr die mitnehmt. Unser Glaube, wenn wir uns nach mehr Glauben ausstrecken, wächst durch das Hören und durch das Tun. Und die anderen Dinge, die ich letztens gesprochen habe. Natürlich ist Gehorsam wichtig. Ohne Gehorsam gäbe es auch kein Tun. Wenn wir Gott nicht gehorchen würden, dann würden wir natürlich nie rausgehen und für jemanden beten. Weil da sträubt sich unser Fleisch und unser Unglaube gegen. Und das ist ja peinlich irgendwo. Und jetzt gleich in der Lobpreiszeit möchte ich, dass ihr für euren Nachbarn betet, dass ihr also, wer ein Anliegen hat, dass er es dem Nachbarn sagt und dass dann während der Lobpreiszeit im Stillen einfach ihr euren Nachbarn segnet und euren Nachbarn eben für euren Nachbarn betet und mit der Erwartung, dass in dieser Lobpreiszeit Gott auch gegenwärtig ist und euren Nachbarn berührt und euch natürlich auch berührt. Also, ich hätte noch einiges zu sagen, aber jetzt... Seid ihr zugerüstet jetzt für die Lobpreiszeit, oder? Wir brauchen Zeugnisse immer wieder, wo Gott wirkt. Wir brauchen das Reden Gottes durch sein Wort. Wir brauchen die Praxis, dass wir das dann auch tun als lebendige Gemeinde. Glaube ohne Werke ist tot. Das bezieht sich nicht nur auf den bei Jakobus, bezieht sich das nicht nur auf den Glauben, jetzt wir sind gerettet, sondern es bezieht sich auf jede Art von Glauben. Auch der Glaube, dass wir Werkzeuge für ihn sind. Dieser Glaube ist natürlich tot, wenn wir nicht auch zu Werkzeugen im täglichen Leben werden. Oder der Glaube, dass Gott heilt und heilen möchte, stirbt irgendwann, wenn wir nur da sitzen und dann auch nichts tun. Weil wenn wir nichts tun, erleben wir auch nichts. Aber wir lassen uns abschrecken und das kenne ich natürlich von mir und ihr habt wahrscheinlich auch alle die Erfahrung, der schlimmste Feind des Glaubens ist die Enttäuschung und wir haben alle Enttäuschung in unserem Leben. Wir haben so für jemanden gebetet und der ist trotzdem gestorben. Oder wir haben so gehofft und erwartet, dass der jetzt auch zu Jesus findet. Wir haben ihn vielleicht sogar ein paar Mal zur Gemeinde mitgenommen und der ist dann trotzdem nicht mehr dabei. Oder andere Sachen. Wir haben für uns, für unser Leid so oft schon gebetet und es ist nichts passiert. Also die Enttäuschung, dass unsere Gebete nicht erhört werden, das ist eigentlich der schlimmste Feind unseres Glaubens und auch unserer Bereitschaft, überhaupt aktiv zu werden für Gott. Und das ist eben das Gucken auf das Sichtbare. Wir sehen da erstmal keine Ergebnisse. Wir sehen, als wären, leben wir in einer Niederlage oder als hätten wir versagt. Und wir müssen uns da einfach zwingen, dann auf Jesus zu schauen und mit ihm das vielleicht durchaus kontrovers zu diskutieren. Können wir ja ruhig machen. Wenn ihr in den Psalmen guckt, wie heftig die Psalmbeter da teilweise ihre Klagen vor Gott bringen. Also das ist uns ein gutes Vorbild, wie wir das auch machen können. Aber das Schlimmste ist einfach der Rückzug, dass wir sagen, nee, ich habe eigentlich damit abgeschlossen, ich glaube nicht mehr an Heilung, ich glaube nicht mehr, dass Gott durch mich überhaupt irgendwas machen kann. Und wenn du in diesem Rückzug bist, dann sag das deinem Nachbarn und sag ihm, bete für mich in dieser Lobpreiszeit. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, vielleicht kann das Team schon mal nach vorne kommen, dann können wir auch, also wir sind ja multitaskingfähig, gerade im geistlichen Bereich. Wir umschließen die ganze Welt. Wir bewegen uns ja im Übernatürlichen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich euch jetzt überfordere. Aber wie ich gesagt habe, ihr tauscht euch mit eurem Nachbarn aus, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dass ihr dem das sagt. Und wir wollen auch gleichzeitig an die Gemeindeleitung denken, jetzt in der Lobpreiszeit, dass Gott sie auch berührt und dass dort gute Dinge rauskommen. Und was Johnny Nimmo uns ja quasi vorgemacht hat und beigebracht hat, unser Grundgebet ist ja im Grunde ganz einfach. Wir stehen hier und sagen, komm, Heiliger Geist. Also das machen wir auch in der Lobpreiszeit. Oder wer mit dem Heiligen Geist Probleme hat, der kann auch sagen, Herr Jesus, komm. Das ist auch möglich. Und wenn wir das jetzt nochmal auf das Thema Hoffnung und Glaube nochmal hinbringen, was erwarten wir jetzt von dieser Lobpreiszeit? Haben wir eine konkrete Erwartung? Haben wir Glauben für diese Lobpreiszeit oder haben wir die Hoffnung, dass Gott da ist, dass Gott wirkt? Ich hoffe ja, weil in der Bibel steht, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er unter ihnen. Und die Bibel sagt auch, Jesus im Heiligen Geist ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist angebrochen und es ist mitten unter uns. Die Bibel sagt ja auch immer wieder, dieselbe Kraft, oder das einmal, aber in einer anderen Art immer wieder, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in mir, lebt jetzt in uns. Die Auferstehungskraft, die Kraft, die das Universum geschaffen hat, die ist in mir drin. Wir sind Atomkraftwerke, Kraftwerke, weil der Heilige Geist in uns ist. Also wenn wir gleich im Stillen für unseren Nachbarn beten, dann dürfen wir auch erwarten, natürlich passiert da was, weil der Heilige Geist ist ja in mir, Gott ist ja in mir. Und wenn ich jetzt den anderen segne, dann wird dieser Segen überfließen zu dem anderen. Das darf ich glauben, dass das jetzt in dieser Lobpreiszeit passiert. Genauso darf ich glauben, dass der Heilige Geist mich berührt. Weil das ist ja sein Wunsch. Er möchte mir Gutes tun. Und er weiß ganz genau, wo meine Stelle ist, wo ich im Moment Heilung brauche und wo ich im Moment eine Berührung brauche. Und natürlich und übernatürlich glaube ich, dass jetzt gerade in dieser Zeit des Lobpreises er mich berühren kann und berühren möchte. Also dies ist eine ganz besondere Zeit, in die wir jetzt hineingehen. Das ist unser Glaube, weil wir als Christen zusammen sind, wie die Jünger Jesu im Obergemach und einfach nur gewartet haben, so ganz entspannt und gebetet haben. Für uns introvertierte Menschen ganz im Stillen gebetet haben. Wir brauchen also noch nicht mal irgendwie viel machen, sondern wir warten einfach und wir denken an unseren Nachbarn, der uns vielleicht ein Gebetsanliegen mitgeteilt hat. Okay, während die das Lobpreisteam jetzt vielleicht mit einem Instrumentalstück anfängt, dann macht das doch bitte mal, dass wir alle aufstehen und ihr dann eurem Nachbarn noch einen Wunsch mitgebt, den er mit in die Lobpreiszeit für euch nehmen soll. Ein Gebet.